Ameos, Ihr Gesundheitsversorger mit über 50 Standorten, 100 Gesundheitseinrichtungen in Deutschland, der Schweiz und Österreich. Ameos mittendrin, füreinander stark. Herzlich willkommen zu unserer Sprechstunde. Unser Thema heute, wenn uns das Alter das Leben schwer macht. Alt werden ist nichts für Feiglinge, das wusste schon der verstorbene Schauspieler und Autor Joachim Fuchsberger. Die meisten Menschen wünschen sich in Würde und in den eigenen vier Wänden alt zu werden. Doch leider ist das Leben nicht planbar. Senioren sind mit fortschreitendem Alter für eine zunehmende Anzahl von Erkrankungen anfällig. Die psychischen Erkrankungen gehen dabei häufig mit den körperlichen Beeinträchtigungen einher. Diese erhöhen dabei die Wahrscheinlichkeit von psychischen Störungen. Meist sind es speziell Nervenerkrankungen, die im höheren Alter zu psychischen Veränderungen, wie etwa bei der Demenz, führen und die aus diesem Grund in der Gerontopsychiatrie behandelt werden. Eine stationäre Aufnahme ist dabei Voraussetzung. Mein Name ist Christiane Hartung-Kolbaum und mein Gast ist Dr. Verena Hilmer-Krifka, Chefärztin am Ameos Klinikum Preetz. Herzlich willkommen, Frau Dr. Hilmer-Krifka.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Frau Hartung-Kolbaum.
Frau Dr. Hilmer-Krifka, eine Pflegeschülerin hat einmal auf die Frage, was ist Gerontopsychiatrie, geantwortet: alte Seelen pflegen und heilen. Trifft es das tatsächlich?
Ja, im Idealfall natürlich schon. Wenn die Welt ideal wäre, dann könnten wir uns voll und ganz um unsere Patienten kümmern, auch vor ihrem autobiografischen Hintergrund, und hätten alle Informationen über die Menschen, die wir betreuen. Aber die Realität stellt sich leider Gottes meist anders dar. Wir haben sehr viele notfällige Aufnahmen von Menschen, die manchmal nicht mal einen Ausweis dabei haben, die oft in körperlich sehr schlechtem Zustand sind, manchmal sogar verwahrlost, und dann müssen wir uns detektivisch auf die Suche machen, wie wir den Menschen helfen können.
Was bedeutet das? Sind das dann Menschen, die alleine leben, niemand haben, der sich um sie kümmert, weil Sie sagen eben auch teilweise ja verwahrlost?
Ja, es kommt tatsächlich auch in Deutschland vor, dass alte Menschen keine Angehörigen mehr haben, beziehungsweise die Angehörigen die Menschen verlassen haben, und die Leute dann alt werden, beispielsweise in einem Eigenheim, das weit abgeschieden ist von der Welt sozusagen. Das mag jetzt dramatisch klingen, ist aber tatsächlich oftmals so. Und da fällt dann den Nachbarn vielleicht auf, dass sie den Menschen länger nicht mehr gesehen haben, oder die Menschen irren dann rum auf der Straße und werden dann aufgegriffen. Das ist leider Gottes gar nicht so selten.
In der Einleitung habe ich ja auch gesagt, dass die psychischen Erkrankungen oft mit körperlichen Beeinträchtigungen einhergehen. Was macht eigentlich die alten Seelen krank?
Ich würde sagen, in erster Linie die Einsamkeit, ja? Weil wenn sie alt sind und Menschen haben, die sich um sie kümmern oder die auf sie achten, dann kommt es in der Regel ja gar nicht so weit.
Aber ist es vielleicht auch so, dass sich die älteren Menschen vielleicht auch gar nicht helfen lassen wollen?
Das ist manchmal richtig, das stimmt. Aber wenn ich jetzt ein aufmerksamer Angehöriger bin, dann rück ich doch meinem Elternteil so lang auf die Pelle, bis ich Einsicht herstellen kann. Also das wäre zumindest mein Anspruch an mich als Tochter.
Wenn im Alter psychische Erkrankungen oder Störungen entstehen, dann kommen ja auch oft psychosoziale Probleme für die Betroffenen, aber auch für die Angehörigen.
Ganz genau.
Was bedeutet das für beide Seiten?
Also es bedeutet für die Angehörigen zunächst mal eine Rollenumkehr, weil als Kind ist man sehr gewohnt, letztendlich, dass sich die Eltern um einen kümmern. Dann kommt idealerweise ja die Autonomieentwicklung, wo man sich vom Elternhaus entfernt. Die Eltern sind noch gesund, man selbst wird erwachsen, wird autonom. Und dann darf man jedoch meiner Meinung nach den Anschluss nicht verlieren, sondern muss, ich würde mal sagen, spätestens ab dem 70. Lebensjahr der Eltern, je nach Gesundheitszustand, eben auch auf die feinen Zeichen des psychischen und körperlichen Verfalls achten, um eben eine gesundheitliche Verschlechterung der Eltern nicht zu übersehen und um eben auch frühzeitig eingreifen zu können. Das ist meiner Meinung nach ganz, ganz wichtig, weil je früher ich Krankheiten erkenne, desto eher kann ich diese eben noch einfangen.
Das bedeutet, dass dann eine gewisse Verpflichtung ja auch besteht, von Angehörigen, sich um diese Menschen zu kümmern, wenn sie älter werden. Selbst wenn es Kinder sind, wo es ja sonst so war, dass die Eltern die Verantwortung hatten, früher, als die Kinder klein waren, und das kehrt sich dann irgendwann um.
Ganz genau, ja. Ja, hat natürlich auch mit dem demografischen Wandel zu tun, weil wir alle immer älter werden. Früher, ich kann mich erinnern, war ja jemand mit 60, als ich ein Kind war, war man mit 60 ja schon eine alte Frau im Endeffekt. Und heute geht ja zum Teil mit 60 erst das Leben an. Das heißt, die ganzen Altersstufen entwickeln sich sozusagen ja nach hinten. So, und deshalb müssen natürlich die älteren Herrschaften auch oder sollen länger betreut werden. Das ist ganz klar. Also mir ist immer ganz wichtig, dass niemand aufs Abstellgleis geschoben wird. Und das ist ja leider Gottes in vielen Fällen eine traurige Tatsache.
Kann man aber die älteren Menschen, wenn sie also von psychischen und körperlichen Beeinträchtigungen betroffen sind, auch zwingen, sich behandeln zu lassen?
Behandlung unter Zwang macht letztendlich wenig Sinn. Also es besteht natürlich schon bei akuter Selbst- oder Fremdgefährdung die Möglichkeit einer psychiatrischen Unterbringung. Das ist ganz klar, aber der elegante Weg ist immer die Früherkennung und quasi die Einleitung einer Behandlung, solange der Betroffene noch zustimmen kann. Das wäre natürlich der Königsweg.
Frau Dr. Hilma Krifka, die mit zunehmendem Alter ansteigenden somatischen und psychiatrischen Erkrankungen führen häufig ja auch zur gleichzeitigen Verordnung von mehreren Medikamenten. Stichwort Polypharmazie. Warum ist das Fluch und Segen zugleich?
Ich würde es tatsächlich nicht als Segen, sondern nur als Fluch bezeichnen, weil eben diese ganzen Medikamente Wechselwirkungen miteinander haben, die man zum Teil dann gar nicht mehr abschätzen kann. Also letztendlich ist es so, dass sie ab 3 gleichzeitig verordneten Medikamenten nicht mehr sagen können, welches Medikament welche Nebenwirkung verursacht. Und oftmals ist es auch so, dass Ärzte vergessen, Medikamente rechtzeitig abzusetzen beziehungsweise in regelmäßigen Abständen zu überprüfen, ob das jeweilige Medikament noch notwendig ist. Und das führt eben dazu, dass viele Menschen Medikamente wie Altersringe von Bäumen eben mit sich schleppen. Das heißt, je älter ich wäre, umso mehr Medikamente kommen hinzu, was meistens dann weder medizinisch noch pharmazeutisch noch Sinn macht. Und wir machen es bei uns in der Klinik tatsächlich oft so, wenn ein älterer Mensch mit einem Verwirrtheitszustand kommt, dass wir alle Medikamente, die vertretbar sind, abzusetzen, eben weglassen. Und dann bessert sich der Zustand oft erstaunlicherweise schnell. Also das ist die Erfahrung, die ich seit vielen Jahren mache. Und das predige ich auch immer unseren Assistenzärzten, dass weniger meistens mehr ist tatsächlich.
Ist das dann vielleicht für Hausärzte manchmal auch ein Problem, wenn die also Medikamente verordnen, dass sie vielleicht gar nicht so sehr auf das Alter achten des Patienten?
Da würde ich jetzt den Kollegen gar nichts unterstellen wollen. Das mag sein, aber das Problem ist, denke ich, gerade bei älteren Menschen oft, dass manche von Klinik zu Klinik wandern und jeder Facharzt oftmals natürlich auch aufgrund von Zeitdruck nur seine Disziplin im Blick hat und die anderen Medikamente eben der anderen Disziplinen einfach abschreibt und mitschleppt und die Kollegen eben zu wenig im Austausch sind. Also in einer perfekten Welt gäbe es eben regelmäßige Absprachen zwischen den verschiedenen Ärzten, die einen Patienten betreuen. Und dann könnte man eben miteinander den besten Weg finden. Aber das ist natürlich leider Gottes eine reine Utopie. Und umso mehr sind eben die Angehörigen der älteren Herrschaften in der Verantwortung, auch wenn sie jetzt nicht unbedingt über medizinische Kenntnisse verfügen, da kritisch die verordneten Medikamente zu hinterfragen, ja, und so auch ihre Eltern auch zu schützen tatsächlich.
Welche Folgen kann Polypharmazie insbesondere auch für gerontopsychiatrische Patienten haben?
Oh, da gibt's ganz viele negative Folgen. Die Menschen können ins Delir rutschen, weil die Medikamentenspiegel oftmals aufgrund unzureichender Flüssigkeitszufuhr eben in toxische Bereiche ansteigen. Es kann zu Herzrhythmusstörungen führen. Die Nieren können versagen. Die Leberwerte können schlecht werden. Also letztendlich gibt's da ganz viele auch internistische negative Folgen. Dann entsteht oftmals aufgrund orthostatischer Probleme, das heißt, wenn der Blutdruck abrauscht, finden Stürze statt. Dann werden die Patienten bettlägerig. Daraus wiederum können sich Lungenembolien und Dekubitalgeschwüre entwickeln. Also das ist letztendlich ein ganzer Rattenschwanz, den die Polypharmazie oftmals nach sich zieht. Und im Endeffekt dann eine Negativspirale, aus der es schwer ist, wieder rauszukommen, weil eben auch ein älterer Körper über wesentlich weniger Regenerationsmöglichkeiten verfügt als eben ein junger Mensch.
Welche Voraussetzungen müssen Pflegekräfte und auch Ärzte natürlich außer der Ausbildung mitbringen, um diese Patienten zu betreuen und zu therapieren? Gibt es da Unterschiede zu den herkömmlichen Patienten?
Sie meinen zu allgemeinpsychiatrischen Patienten?
Ja.
Ja, ist insofern, der Unterschied besteht insofern, als dass man, natürlich sollte man als Arzt grundsätzlich über ein umfangreiches internistisches Wissen verfügen, aber im Bereich der Gerontopsychiatrie ist es eben umso wichtiger, weil je älter die Leute werden, umso mehr Begleiterkrankungen haben sie. Und dann müssen sie letztendlich den gesamten Organismus im Blick haben. Sie müssen gucken, wie sind die Nierenwerte, wie sind die Leberwerte, besteht eine Herzkrankheit, bestehen Herzrhythmusstörungen, muss der Mensch antikoaguliert werden und so weiter. Dann müssen Sie die Gerinnung im Blick haben. Also im Endeffekt sind Sie als Gerontopsychiater idealerweise ein halber Internist. Ja, und das ist in der Akutpsychiatrie jetzt natürlich auch wünschenswert, das ist ganz klar, aber steht nicht so im Fokus wie in der Gerontopsychiatrie.
Das heißt, es ist umfassender, wenn man das so zusammenfassen möchte.
Was die somatische Ebene betrifft, ja, würde ich schon sagen.
Im Ameos Klinikum Preetz behandeln Sie schwerpunktmäßig Patienten mit gerontopsychiatrischen Erkrankungen. Da fallen ja neben demenziellen Erkrankungen und hirnorganisch bedingten Verhaltensauffälligkeiten auch Depressionen, Angststörungen, Persönlichkeitsstörungen im fortgeschrittenen Lebensalter dazu. Was ist das Besondere und auf einer gerontopsychiatrischen Station und auch besonders bei Ihnen am Ameos Klinikum in Preetz?
Also ich muss Sie da ein bisschen korrigieren. Wir haben einen gerontopsychiatrischen Schwerpunkt auf der beschützend geführten Station. Das ist richtig. Wir behandeln aber durchaus im Ameos Klinikum Preetz auch junge allgemeinpsychiatrische Patienten und Suchtpatienten. Aber was die beschützend geführte Station betrifft, da gebe ich Ihnen recht. Da haben wir größtenteils eben Senioren mit Hinlauftendenz. Allerdings haben wir dort auch zum Teil, und das macht es eben so attraktiv bei uns, zwischendrin auch jüngere Patienten, beispielsweise mit Depressionen oder Psychosen. Also das bedeutet, wir haben keine reine geschlossene gerontopsychiatrische Station, sondern wir haben, ich sag mal, eine gesunde Mischung, was eben auch den generationsübergreifenden Aspekt, den ich immer betone und der mir sehr wichtig ist, auch ein bisschen in Fokus rückt. Das heißt, jung und alt wird gemeinsam behandelt. Das finde ich persönlich sehr attraktiv.
kann man sagen, dass dann die Jüngeren auch von den Älteren profitieren und umgekehrt.
Ja, genau, genau. Und wir haben es oft so, dass sich dann auch die jüngeren Patienten um die Älteren kümmern, zum Teil beispielsweise Spiele machen oder die immobilen Patienten dann im Rollstuhl in den Garten schieben und so weiter. Das ist zum Teil sehr anrührend, was man da beobachten kann.
Das heißt, ein emotionaler Aspekt gehört dann auch noch mit zur Behandlung, wenn man das so formulieren möchte.
Ist ganz essentiell. Also es ist ganz essentiell. Das wird leider Gottes oft vergessen. Also ich glaube, ich hatte ja am Anfang unseres Gesprächs schon erwähnt, dass ältere Menschen ja leider Gottes oft aufs Abstellgleis geschoben werden und dann vergessen werden. Und dabei wird eben vergessen, dass gerade im Alter Liebe und Zuwendung ganz, ganz wichtig ist, weil eben mit zunehmendem Verlust der kognitiven Leistungen das Emotionale und das Fühlen eben zunehmend für den betroffenen Menschen in den Mittelpunkt gerät, auch wenn er sich nicht mehr so äußern kann, wie jemand, der hirnorganisch gesund ist. Aber man muss da ganz, ganz feine Antennen haben und eben auch auf nonverbale Äußerungen ganz, ganz stark achten, um den Menschen nicht Unrecht zu tun.
Das heißt, diese Zuwendung untereinander, da profitieren die Jüngeren und die Älteren dann voneinander.
Das zum einen, und natürlich ist die Zuwendung auch insbesondere Aufgabe unserer Pflegefachpersonen, die eben auch gerontopsychiatrisch geschult sind und eben wissen, worauf zu achten ist im Umgang mit älteren Menschen. Also sprich, Mobilisierung ist ganz essentiell, dann achten auf Sturzgefahr und eben auch die Beschäftigung und Tagesstrukturierung und das Geben von Orientierungshilfen. Und da haben wir eben ein sehr erfahrenes und auch sehr engagiertes und liebevolles Pflegeteam, die sich da ganz, ganz toll um die älteren Herrschaften kümmern.
Was gibt es noch für Therapieangebote?
Naja, wir haben Bewegungstherapie auch. Wir haben Sturzprophylaxe auch im Einzelsetting. Da haben wir den Sporttherapeuten, der hauptsächlich im Amäus Klinikum Kiel beschäftigt ist, aber einen Tag die Woche eben fest nach Preetz kommt und dann eben seitens der Station die Patienten gesagt bekommt, die eben Einzeltherapie benötigen, beispielsweise Parkinson-Patienten oder Patienten, die längere Zeit aufgrund von Frakturen immobilisiert waren, und mit denen übt er dann eben tatsächlich wieder laufen. Ja, und das ist sehr, sehr schön.
Kann man ein Ziel benennen, das die Behandlung in der Gerontopsychiatrie hat?
Ja, also im Endeffekt ist das Ziel, wie auch eigentlich im gesamten psychiatrischen Bereich, den Menschen so viel Selbstständigkeit wie möglich zurückzugeben. Der Psychiater ist der Beste, der sich überflüssig macht. Das muss man tatsächlich so sagen. Aber im gerontopsychiatrischen Bereich kommen eben auch psychosoziale Aspekte noch dazu, wie beispielsweise das Organisieren einer Heimversorgung, das Einrichten einer gesetzlichen Betreuung, das Überweisen an somatisch tätige Fachärzte und so weiter. Aber idealerweise ist es eben so, dass der gerontopsychiatrische Patient möglichst selbstständig wieder nach Hause kann, vielleicht mit Unterstützung durch einen Pflegedienst. Das sind aber leider Gottes positive Einzelfälle, die ehrlicherweise nicht so häufig eintreten. Meistens ist es tatsächlich so, dass die Patienten schon in so einem fortgeschrittenen Stadium zu uns kommen, dass wir eben die Demenzdiagnostik durchführen, das heißt Durchführung eines CMRTs oder CTs vom Kopf, dann, wenn möglich und gewünscht, eine Lumbalpunktion und auf jeden Fall eine neuropsychologische Testung. Und tatsächlich ist dann, ich würde mal sagen, in 60-70% der Fälle die Organisation eines Heimplatzes auch mit die Aufgabe unseres Sozialdienstes.
Sie haben ganz am Anfang von der perfekten Welt gesprochen, die es ja meist nicht gibt. Wie würde Ihre perfekte Welt aussehen, insbesondere natürlich in Bezug auf die gerontopsychiatrische Einrichtung oder die Menschen, die eben von Demenz betroffen sind, körperlichen Beeinträchtigungen im Alter?
Naja, wenn es ganz perfekt laufen würde, dann hätten eben die Angehörigen oder das sonstige soziale Umfeld so ein waches Auge auf die älteren Herrschaften, dass kognitive Defizite eben schon im Frühstadium erkannt werden, dass die Menschen in engmaschiger fachärztlicher Betreuung sind und dass es dann eben nicht zu diesen Verwahrlosungszuständen kommt, die wir eben häufig leider sehen müssen. Und im Endeffekt würde man den Menschen dann mit entsprechender ambulanter Betreuung idealerweise möglichst lang im häuslichen und gewohnten Umfeld behalten können. Das wäre so der ideale Verlauf.
Haben Sie Tipps für Betroffene und Angehörige, an wen man sich auch vielleicht wenden kann, wenn man feststellt, das funktioniert alles nicht mehr so im Alltag?
Ja, also ich würde mich an den Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie oder an den Facharzt für Neurologie wenden, nachdem dort ja die Termine oft sehr rar gesät sind und lange Wartezeiten bestehen, kann man auch in jeder psychiatrischen Institutsambulanz anrufen oder eben auch das Aufnahmetelefon jeder Klinik anwählen und sich dort eben einen stationären Aufnahmetermin holen für Demenzdiagnostik. Also diesen Auftrag kann man ja als Angehöriger oder auch als Selbstbetroffene, wenn man jetzt bei sich selbst kognitive Defizite feststellt, könnte man sich beispielsweise auch selbstständig anmelden. Und da bin ich mir sicher, dass das jede psychiatrische Klinik, zumindest von Ameos, problemlos liefern könnte. Und ich sage immer, je früher, desto besser. Ja, es ist bei demenziellen Erkrankungen genauso wie bei körperlichen Krankheiten.
Wenn ich mir eine persönliche Frage erlauben darf, was hat Sie dazu bewogen, sich insbesondere auch der Gerontopsychiatrie zuzuwenden?
Das ist die Komplexität der Krankheitsbilder. Das finde ich sehr faszinierend, weil, wie ich vorhin schon erwähnt hatte, man hat sehr viel innere Medizin dabei, man hat Neurologie dabei, sie haben natürlich auch Psychiatrie dabei, das ist natürlich die Kernaufgabe. Und sie haben auch letztendlich die ganzen psychosozialen Aspekte dabei. Sie müssen zum Teil auch die Angehörigen auffangen, sie aufklären über die Krankheitsbilder. Das ist eben ein komplexes Feld, das es einfach geschickt zu bespielen gilt und das macht mir sehr großen Spaß.
Das klingt, als sei Ihr Beruf für Sie wirklich eine Berufung.
Ich sag mal mehr, mal weniger. Ja, also es gibt natürlich auch Tage, wo man viel einstecken muss, aber im Laufe der Zeit lernt man damit umzugehen und ja, dann wieder aufstehen und im Team Psychohygiene betreiben und dann geht's wieder. Ja, also es ist der beste Beruf, den ich mir vorstellen kann, sagen wir es mal so.
Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Ich sage vielen Dank, Frau Dr. Hilmar Krifka, für dieses offene Gespräch.
Ja, vielen Dank an Sie und nochmals vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Bis dann.
Bis dann. Tschüss.
Das war Ameos mittendrin, füreinander stark. Mein Name ist Christiane Hartun-Kollbaum und ich freue mich auf Sie. Bis zur nächsten Sprechstunde.